Finde das schon ziemlich heftig, weil man fährt hier fast jeden Tag vorbei und dann kriegt man halt sowas mit. Kennt man halt gar nicht von hier.
Kann man gar nicht glauben. Ist wie im Film, denke ich, ne? Als wäre man hier im Film gerade.
Das hat mich ganz schön sehr geschockt. Ich bin sozusagen sprachlos.
Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde, vornehmlich zu finden auf Spotify oder anderen Streaming-Plattformen. Jetzt mal wieder hier im Radio. Und ganz entgegen der Normalität sind wir heute mit einem weiteren Gast zugange. Bei uns heute Flo von Radio Siegen. Hi Flo.
Hallo zusammen. Es ist ganz komisch, dass ich Gast bin. So ein bisschen, hat ein bisschen was von Kontrollverlust, aber ich werde damit klarkommen.
Es ist ein bisschen großkotzig, dass ich dich als Gast bezeichne, nachdem wir quasi hier in deinem zweiten Wohnzimmer, dem Radio Siegen Studio, stehen. Aber im Folgenkontext bist du halt Gast.
Das stimmt, ja. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich habe euch jetzt auch die letzten Folgen gehört und muss sagen, ich habe ja erstmal die Frage, ob man Spaß sagen kann, wenn man ja True Crime hört, aber ich habe mich sehr unterhalten gefühlt und begeistere mich halt auch sehr fürs Thema.
Das ist tatsächlich eine Frage, die Daniel und ich uns auch oft stellen. Speziell Daniel hat da mit diesem Entertainment-Aspekt von True Crime seine Probleme. Da sprechen wir aber auch oft offen drüber und ja, kann ich durchaus nachvollziehen.
Ich finde, man kann es darauf herunterbrechen, dass wir uns einfach gut unterhalten und es Spaß macht, miteinander zu sprechen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns vielleicht auch ein Stück weit auszeichnet, dass wir einfach diesen Vibe dann, der zwischen uns ist, wahrscheinlich irgendwie auch transportieren und so, das irgendwie auch erträglicher machen, worüber wir sprechen.
Ja.
Ja, das ist natürlich gerade in Fällen wie dem heutigen nicht ganz einfach, denn wir sprechen heute über eine Thematik, die durchaus schwer im Magen liegt. Und da möchte ich an dieser Stelle direkt mal eine sogenannte Triggerwarnung aussprechen, auch wenn wir im Podcast-Kontext weitestgehend darauf verzichten. Wer ein Problem damit hat, dass über die Tötung, den unnatürlichen Tod von Säuglingen gesprochen wird, der sollte sich diese heutige Folge nicht anhören. Warum jetzt also Flo bei uns zu Gast ist, das erklärt sich quasi nachher von selber, denn tatsächlich, mittlerweile bist du ja, wie ich es schon in unserem Insta-Video gesagt habe, sowas wie eine Siegerländer-Radio-Legende. Aber damals, da warst du noch ein kleiner Neuling und dein erster Radioeinsatz hat dich da ins Gericht geführt, zur Verhandlung dieses Falles, glaube ich.
Also der allererste Radioeinsatz war es nicht, aber es war mit der erste, glaube ich, im Gericht. Also man geht ja schon mal, also ich habe tatsächlich so vor rund 10 Jahren angefangen mit Radio und ja, dann geht man auch erstmal schon mal mit ins Gericht, guckt sich das Ganze an und ist dann irgendwann halt auch selber in der Verantwortung, dass man zu so Fällen geht. Und einer dieser Fälle ist der, über den wir heute sprechen. Und ich sag mal so, war jetzt für den Anfänger jetzt kein einfacher Fall, hat mich aber dann doch auch für die spätere Zeit ganz schön geprägt.
Flo, wie ist das, wenn man in so einer Verhandlung ist und auf einmal dann vielleicht auch Täter sieht, Beteiligte des Ganzen? Das ist ja ungleich emotionaler und echter als das, was wir hier im Podcast so machen.
Es ist ja auch total unterschiedlich, ne? Bei manchen Tätern hat man einfach das Gefühl, wow, das ist ja jemand, der nicht Reue zeigt, der ein harter Hund ist, um das jetzt mal so zu umschreiben. Und bei manchen Tätern ist es so, dass man denkt, er oder sie ist irgendwie auch Opfer seiner Umstände, die es dann gibt. Und ich glaube, zweiteres ist eher ja die Täterin, über die wir heute sprechen.
Ja, das ist generell eine Feststellung, die wir auch im Podcast-Kontext häufig gemacht haben, dass wir sehr, sehr oft bei Tätern eben auch irgendwo von Opfern sprechen müssen und es diese wirklich bösen Menschen eher selten gibt. Ich bin total froh, dass du da bist und ich bin auch total gespannt, weil ich habe bei der Recherche dieses Falls natürlich irgendwie ein Bild von der Täterin in Anführungsstrichen, von der Mutter bekommen, über die wir heute sprechen werden. Und ich bin gespannt, wie du das so aus deiner Erinnerung füllen kannst. Ich bin einfach gespannt auf deine Eindrücke heute.
Ja, ich auch, absolut. Das ist definitiv auch für unser Podcast-Format ein nächstes Level, weil wir so eine Konstellation, glaube ich, noch nicht hatten.
Ja, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was beitragen kann. Es ist halt ein bisschen was länger her. Ich habe mir das Ganze natürlich auch nochmal ja, vergegenwärtigt, wie das damals war und Erinnerungen versucht rauszuholen. Und ich glaube, ein bisschen was kann ich aber auch auf jeden Fall noch beitragen.
Wir starten ja im Podcast ganz gerne mal mit Schätzfragen, die ich dann an Daniel richte. Jetzt richte ich eine an euch zwei. Was denkt ihr, wie viele Säuglingstötungen es im Jahr in Deutschland in etwa gibt? Also von was für einer Zahl sprechen wir und was denkt ihr, wie die Aufklärungsrate ist?
Wow, schwer. Legst du vor?
Ja, ich sag jetzt mal 2.000 bis 3.000 Fälle.
Das ist extrem hoch.
Ja.
Mach dir bitte kurz deutlich, dass wir von etwa 200 bis 300 Morden im Jahr insgesamt sprechen.
Okay, gut, das wusste ich nicht. Wir hatten schon mal so eine Schätzfrage, da lag ich total weit drunter, sodass ich gedacht habe, ich poker jetzt erstmal hoch. Nee, soll ja hier kein Spiel werden. Also wenn du sagst 200 bis 300 Fälle pro Jahr, dann sind es vielleicht 100?
Ich bin eher bei 10.
Also es ist natürlich sehr, sehr gemein, einfach mal so zu fragen, was schätzt ihr? Ne? Das ist, gerade wenn man mit der Materie vielleicht wenig Berührung hat, ist so eine Schätzung einfach super, super schwierig. Hm. Genau, wir sprechen von etwa 200 bis 300 Morden in Deutschland im Jahr. Wobei Kriminologen sagen, die Zahl ist wahrscheinlich dreimal so hoch, die tatsächliche Zahl, weil viele Morde einfach nicht als Morde erkannt werden. Von diesen 200 bis 300 Morden werden etwa 94% aufgeklärt. Wie gesagt, die, die erkannt werden. Säuglingsmorde sprechen wir von circa 30 im Jahr. Die Aufklärungsrate liegt bei etwa 70%. Das liegt auch oft daran, dass tote Säuglinge gefunden werden, deren Mütter einfach nicht ermittelbar sind, die dann vielleicht auf der Durchreise waren, vielleicht illegal in Deutschland leben. Hm. Aber ja, 30 pro Jahr, immer noch relativ viel. Natürlich keine 2.000, 3.000.
Ja, zum Glück.
Es gibt drei verschiedene Definitionsformen für Säuglingstötung, die ich hier ganz kurz noch nachschieben möchte. Es gibt den Neonatizid, der die Tötung eines Kindes innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt beschreibt. Den Infantizid innerhalb von einem Tag, davon sprechen wir vermutlich. Und den Filizid, der das Töten von Kindern über einem Jahr beschreibt. Hatten wir schon mal im Podcast-Kontext tatsächlich auch. Mhm. Wir unternehmen eine Zeitreise ins Jahr 2014. Flo, wie gesagt, gerade neu bei Radio Siegen. Ja, möchtest du einfach schon mal so ein paar Eindrücke vorwegnehmen oder soll ich in den Fall einsteigen?
Ja, ich glaube, es würde ganz gut passen, wenn wir ein bisschen was aus dem Archiv rausholen und du kannst da nachher noch ein bisschen ergänzen. Vielleicht lohnt sich das als Einstieg, denn ja, Radio ist ja schön, dass wir auf ein Archiv zurückgreifen können von damals, und ich habe ein bisschen gestöbert im Vorhinein und habe da was gefunden von mir. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, Radio Neuling. Ne? Mhm. Es ist, wenn man es so aus eigener Perspektive hört, ist es immer unangenehm, wenn man alte Sachen von sich hört. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. So, und bei mir ist es eben auch so. Ich glaube, stimmlich hat sich nicht so viel getan, aber man merkt richtig, dass ich richtig nervös bin. Ja. Es war bei uns Radio Siegen am Nachmittag und Kollegin Ann-Christine Schmidt und ich haben ein Kollegengespräch geführt. Muss man dazu sagen, man geht vorher in die Gerichtsverhandlung, macht sich dann Gedanken dazu, was will ich denn jetzt erzählen, was sind die wichtigsten Infos. Man schreibt sich tatsächlich ein Skript und das präsentiert man dann live. Ne? Das habe ich gemacht. In diesem Take sind jetzt erstmal vom Verhandlungs-, vom Prozessauftakt die wichtigsten Infos drin. Und vielleicht hören wir uns das an und steigen danach ein.
Gleich 18 Minuten nach 4, hier ist Radio Siegen. Ziemlich fertig und mitgenommen, so saß die 32-jährige Mutter heute vor dem Siegener Schwurgericht. Da ist heute der Babyleichenprozess losgegangen. Der Frau wird Totschlag vorgeworfen. In Niedersachsen und in Bonn waren letzten Sommer bei der Frau in den Kühltruhen jeweils eine Babyleiche gefunden worden. Im Prozess soll jetzt geklärt werden, inwiefern die Mutter schuld am Tod der Kinder ist. Florian Rubens war für Radio Siegen im Gericht heute dabei. Flo, erstmal vielleicht so ein kurzer Gesamteindruck. Wie war's?
Da war ziemlich viel los. Viele Bürger hatten Interesse am Prozess. Der Besucherraum war voll. Auch das Medieninteresse war groß. Also eine Menge Kameras, Mikros und Kollegen waren da. Die Anwälte haben die Angeklagte vor der Presse abgeschirmt, was ich auch gut verstehen kann bei dem ganzen Rummel. Für mich kam sie in der kurzen Auftaktverhandlung heute sehr aufgewühlt und traurig rüber. Sie soll die Jungs entweder auf medizinisch nicht nachweisbare Weise erstickt haben oder aber für den Tod verantwortlich sein, weil sie die Babys einfach sich selbst überlassen hat.
Hat sie denn irgendwas dazu gesagt?
Nein, sie hat ihre Anwälte für sich sprechen lassen. Die haben vorgelesen, dass sie die Schwangerschaft nicht bemerkt hat. Sie war wohl auch wegen einer Alkohol- und Medikamentensucht in einem sehr schlechten Zustand. Die Situation hat sie wohl sehr überfordert. Ich habe mit Anwalt Daniel Nierenz gesprochen.
Die Kernaussage der Erklärung ist, dass unsere Mandantin die Kinder zur Welt gebracht hat, dass die Kinder aus ihrer Wahrnehmung bereits tot waren, als sie zur Welt gekommen sind. Ja, und dass sie hofft, dass sie in diesem Verfahren die Klärung der Tatsachen so bekommt, die sie selber nicht verstehen kann. Und dass das Verfahren auch zu einem Abschluss kommt, der ihr die Möglichkeit gibt, das hinterher aufzuarbeiten, für sich auch psychisch aufzuarbeiten.
Hilfe hat sie aber in beiden Fällen trotzdem nicht gerufen. Das ist wahrscheinlich ein Knackpunkt. Der Prozess um die zwei toten Jungen vor dem Landgericht in Siegen geht morgen weiter. Da sind medizinische Gutachten Thema. Bis zum Urteil wird es wahrscheinlich ein paar Wochen dauern.
Dankeschön, Florian Rubens. Er war für Radio Siegen heute im Gericht. Da ist der Babyleichenprozess gestartet. Radio Siegen begleitet den Fall natürlich weiter für Sie.
Ui, noch ganz schön anders wie heute, aber ich glaube, die wichtigsten Infos waren mit drin.
Ja, da konnte man durchaus einiges schon entnehmen und ja, wie gesagt, man konnte auch diesem kleinen Teaser schon entnehmen, dass das ein Fall ist, der nicht ganz leicht zu bewerten sein wird und der durchaus an die Substanz geht.
Auf jeden Fall umso wichtiger auch unsere Triggerwarnung an dieser Stelle vielleicht nochmal. Sollte das ganze Thema nichts für euch sein, hört vielleicht nicht zu oder spart euch dann diese Stellen aus, wenn ihr merkt, dass wir ins Detail gehen werden.
Ich steige einfach mal in den Fall an sich ein. Wir befinden uns im August des Jahres 2014 und die 32-jährige Mutter der beiden Kinder, wir nennen sie Tara, denn in der Berichterstattung wurde sie oft so genannt und wir haben uns gegen Klarnamen entschieden, ist in der Heimat bei ihren Eltern in Siegen. Sie wohnt eigentlich mit ihrem Partner in Bonn in einem schicken 60 Quadratmeter Apartment im Bonner Norden. Da arbeitet sie auch in einer PR-Agentur. Nebenbei promoviert sie in Anglistik, also wir sprechen hier von einer Frau, die akademisch extrem erfolgreich ist, sehr gebildet, sehr erfolgreich insgesamt, gut im Leben steht. Allerdings ist sie seit ihrer Studienendphase, seit ihrer Magisterarbeit stark alkohol- und tablettenabhängig. Der Stress hat sich da bemerkbar gemacht und sie hat irgendwelche Mittel gesucht, damit klarzukommen. 2013 gab es einen Versuch, über die anonymen Alkoholiker nüchtern zu werden, dem Ganzen zu entfliehen, aber 2014 gab es einen Rückfall und die Eltern, zu denen wir später auch noch kommen werden, haben quasi ein Machtwort gesprochen und sie zu Hause, nach Hause, nach Siegen geholt. Es gab eine Absprache, sie durfte täglich mit dem Zug zur Arbeit nach Bonn pendeln, um eben in dieser PR-Agentur weiterarbeiten zu dürfen und an den Wochenenden ihren Partner in der gemeinsamen Wohnung zu besuchen.
Allein an der Stelle muss man sich aber auch ganz kurz nochmal, unabhängig von vielleicht dieser Gesamtsituation der Schwangerschaft, der Tablettensucht etc., vor Augen führen, dass so ein tägliches Pendeln nach Bonn einfach auch echt eine Tortur ist, gerade mit dem Zug, ne? Und das soll jetzt gar nicht irgendwie bahnkritisch sein, sondern allgemein, wenn du wirklich einen 8-Stunden-Job zu bewältigen hast, dann ist das wirklich sehr viel Zeit, die ins Land geht und das frisst natürlich auch Kräfte.
Ja, absolut. An diesem Tag, es ist ein Sonntag, ist Tara gerade aus dem Haus, sie ist joggen, sie hat sich vorgenommen, wieder etwas mehr für ihre Fitness und ihre Figur zu tun. Da betritt ihre Großmutter einen Kellerraum des Hauses und möchte dort etwas aus der Tiefkühltruhe entnehmen, denn sie möchte kochen für sich und ihren Lebensgefährten und findet dort eine Tüte in diesem Tiefkühlfach, die sie nicht zuordnen kann. Sie entnimmt diese Tüte, nimmt sie mit in die Wohnung, öffnet sie und der Lebensgefährte sind vermutlich höchst schockiert, denn in dieser Tüte befindet sich ein toter Säugling. Der erste Gedanke ist natürlich, dass der irgendwie anders dahin gekommen sein muss. Die Tochter bzw. Enkelin verdächtigt erstmal niemand. Das ist offensichtlich zu weit hergeholt. Man überlegt sogar, ob vielleicht der Pflegedienst, der sich zeitweise um die Oma kümmert, ob da einer der Mitarbeiter dieses Paket ins Tiefkühlfach gelegt haben könnte. Aber der Vater der jungen Mutter erkennt die Tüte, in der der Säugling eingewickelt ist. Die stammt von einer gemeinsamen Reise nach Schottland, die erst kurz zuvor stattgefunden hat. Damit ist also klar, dass das Baby höchstwahrscheinlich von der Tochter-Enkelin stammt.
Das ist natürlich, wenn du sowas mitbekommst, ich glaube, das lässt dich dein Leben lang nicht mehr los, ne? Wenn du so ganz unbedarft so eine Tüte aufmachst und dann so ein Fund dann dabei rauskommt. Also man mag sich das nicht vorstellen.
Nee, also ich glaube, das in den Händen zu halten, also unabhängig davon, dass man niemals auf so eine Idee kommen würde, dass das jetzt gleich passiert, ist es, glaube ich, ein absolutes Trauma, was dann da ausgelöst wird.
Ja, absolut. Ich kann und will mir auch nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Als Tara dann vom Joggen nach Hause kommt und von ihrer Familie befragt wird, gibt sie auch sofort unumwunden zu, dass sie das Kind zur Welt gebracht hat. Und zwar kurz zuvor eben im elterlichen Haus. Sie hatte mit Freund und Familie ihren 32. Geburtstag gefeiert in einem Restaurant. Und an diesem Abend dann entschieden, die ohnehin schon sehr turbulente Beziehung zu ihrem Partner erstmal zu beenden, um erstmal zu gucken, dass sie mit ihren Suchtproblematiken zurande kommt. Am nächsten Tag mit ihrer Mutter gemeinsam einen Tee getrunken und dann abends quasi in der Einsamkeit des Elternhauses in der Badewanne das Kind entbunden, von dessen Schwangerschaft in ihrem Umfeld anscheinend niemand etwas bemerkt hat.
Schwer vorzustellen. Also ich glaube schon durchaus, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe, dass eine Schwangerschaft für den weiblichen Körper spürbar ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass all diese Symptome, die während der Schwangerschaft auftreten, wie zum Beispiel Übelkeit und sowas, das ist ja häufig dann auch nochmal in diese 3 Monats-Abschnitte sozusagen unterteilt, wie sich der Körper verändert, welche Symptome angezeigt werden und so weiter. Deswegen glaube ich nicht, dass das an einem Menschen vorbeigehen kann.
Mhm. Ja, wir haben ja gerade eben schon mal ganz kurz, oder Fabian hat es erzählt, dass da Drogen im Spiel waren und halt auch Alkohol. Und ich glaube, dass man dieses Gefühl, oder wir können ja nur spekulieren als Männer, als Frau, dass man schwanger ist, vielleicht ertränken kann. Spekulation, die man aufmachen kann. Aber trotz alledem ist natürlich auch die Frage, dass das Umfeld das nicht gemerkt hat, ist natürlich auch schwierig. Ne? Also klar, es gibt Schwangerschaften, da verändern sich Körper gar nicht mal so viel. Häufig merkt man es gar nicht. Oder häufig ist vielleicht zu viel gesagt, aber bei manchen Schwangerschaften ist das so. Und das ist vielleicht auch so eine gewesen, wo sich bei Tara vielleicht auch gar nicht so äußerlich so viel getan hat.
Ja, da kommen 2 psychologische Phänomene zusammen. Tatsächlich, es gibt das Phänomen der ignorierten Schwangerschaft, also wo Frauen zwar durchaus Schwangerschaftsanzeichen wahrnehmen, denn im eigenen Körper tut sich ja etwas, das aber aus verschiedenen Gründen verdrängen. Das kommt gar nicht so selten vor. Circa 1300 ignorierte Schwangerschaften pro Jahr sind in Deutschland erfasst, also wo die Frauen tatsächlich anscheinend nicht wussten oder es erfolgreich verdrängt haben, dass sie schwanger sind. Dazu gibt es das Phänomen der sogenannten kollektiven Verdrängung einer Schwangerschaft. Das bezieht sich dann auf das Umfeld. Das Umfeld ignoriert Anzeichen einer möglichen Schwangerschaft, weil eben die vermeintlich schwangere Person veränderte Zustände erklären kann. Oder eben ja einfach angibt, nicht schwanger zu sein. Wie schon Flo gesagt hat, Frauen nehmen oft nur wenig zu. Das Sexualleben beispielsweise ist dann nicht eingeschränkt, weil eben die Schwangerschaft verdrängt wird und der Partner beispielsweise nimmt keine Einschränkungen wahr. Das ist aber laut Psychologin auch oft ein Zeichen einer eher oberflächlichen partnerschaftlichen Beziehung, wo es an Kommunikation und Achtsamkeit fehlt. Also Ich glaube auch, dass das nicht vorkommen kann, wenn man wirklich sehr tief miteinander verbunden ist.
Ja, das glaube ich auch.
Der Beziehungszustand von Tara und ihrem Freund spricht allerdings dafür, dass so etwas möglich gewesen sein könnte. Die beiden führten schon länger eine On-Off-Beziehung mit relativ starker Entfremdung. Das hatte auch mit ihrer Alkohol- und Tablettenabhängigkeit zu tun. Wie gesagt, es kam ja auch kurz vor der Entbindung zur Trennung. Der Partner gab an, er habe beide Schwangerschaften, von denen wir heute sprechen werden, nicht mitbekommen. Er habe sie mal auf ihre Gewichtszunahme angesprochen und auch flapsig gefragt, ob sie denn schwanger sei. Aber sie habe das einfach erklärt mit Stress, Fressattacken, zu wenig Sport und das sei für ihn okay gewesen.
Ja, auch das ist ja eigentlich, also dass zumindest das schwangere Frauen ein bisschen mehr essen, ist ja klar, sie müssen 2 Menschenleben versorgen, ein heranwachsendes und eben das eigene. Und auch das ist eigentlich ein klassisches Phänomen von einer Schwangerschaft.
Mhm. Auch der Kollegenkreis gibt übrigens an, nichts bemerkt zu haben, denn sie trug ohnehin meist weite Blusen, Schals, also kaschierende Kleidung, sodass auch mögliche Änderungen an der Figur einfach gar nicht aufgefallen sind. Nach diesem Fund der Babyleiche in Siegen durchsucht die Polizei auch die gemeinsame Wohnung in Bonn, die sie sich, wie gesagt, mit ihrem Partner teilte, und findet dort eine weitere Säuglingsleiche, ebenfalls in einer Tüte eingewickelt im Tiefkühlfach. Dieses Baby wurde offenbar circa 11 Monate zuvor in der Bonner Wohnung entbunden und auch hier hat der Partner nichts von der Schwangerschaft bemerkt und hat angeblich auch in diesen 11 Monaten nie diese Tüte im Tiefkühlfach bemerkt. Das finde ich fast noch bemerkenswerter als die nicht zu bemerkte Schwangerschaft.
Voll. Also ich weiß ja nicht, was die für einen Kühlschrank hatten, aber normalerweise, unabhängig davon, dass man zwischendurch mal sauber machen sollte, hat man doch im Blick, was man so hat. Ne? Es beginnt ja bei einer ganz alltäglichen Frage, keine Ahnung, Tiefkühlpizza, wie kann ich die noch irgendwie unterbringen oder sowas?
Ja, und das Tiefgreifendere, was man sich natürlich jetzt, welche Frage man sich da stellen muss, ist, wie kann sowas 2-mal passieren? Ne?
Ja.
Also ich hätte jetzt so das Gefühl, dass nach dem ersten Mal sich dann sowas einstellt, wie das also sie hat es wahrscheinlich verdrängt, aber dass man sich dann noch denkt, wow, ey, was ist hier passiert? Das darf nie wieder passieren. Ich muss aufhören, jetzt Drogen zu nehmen. Um das jetzt flapsig zu sagen, ich darf jetzt nicht mehr saufen. Das ist jetzt einmal geschehen, das darf nie wieder passieren.
Genau, oder auch Verhütung spielt dann ja auch eine Rolle.
Ja.
Also selbst wenn sie nicht wusste, wohin mit der Leiche, dann müsste sie auf der einen Seite total geprägt sein von der ganzen Geschichte, aber auch dann vielleicht sowas wie Verhütung ins Spiel bringen, um zu überlegen, wie du schon sagtest, das darf kein zweites Mal passieren.
Ich weiß nicht, ob Verhütung da eine Rolle gespielt hat in der Beziehung, ob da verhütet wurde. Denn das Leben der Mutter Tara verlief alles andere als gewöhnlich. Ich hatte eingangs erwähnt, dass sie von ihren Eltern nach Hause geholt wurde, als diese das Wiederaufflammen der Alkohol- und Tablettenproblematik bemerkt haben. Diese elterliche Fürsorge ist in ihrem Leben sehr, sehr tief verankert. Es wird davon gesprochen, dass sie im Prinzip keine Entscheidungen alleine traf. Das hat die Mutter für sie geregelt. Sie war quasi seit frühester Kindheit gewöhnt, fremdgesteuert zu sein. Es gibt da wirklich Zitate, dass die Mutter selbst ihre Überweisungen ausgefüllt hat oder sie bei der Arbeit krank gemeldet hat. Also sie hat quasi sehr, sehr wenig aus Eigenantrieb und aus freier Entscheidung getan. Und ich weiß nicht, ob vielleicht auch, wie soll ich sagen, in die Familienplanung eingegriffen wurde. Denn es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Tara hat einen indischen Migrationshintergrund und auch das war vermutlich ein Grund für viele Konflikte, vielleicht auch für diese Tabletten- und Medikamentenabhängigkeit. Dieser immerwährende Kampf zwischen familiären Traditionen, traditionellen Ansprüchen und Wertevorstellungen und eben eigenen Wünschen, modernem Leben, Selbstbestimmung.
Das glaube ich auch. Also diese Fremdsteuerung der Eltern scheint sich hier auf jeden Fall nochmal bemerkbar gemacht zu haben, denke ich. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, warum sie die Säuglinge eingefroren hat. Also sie hätte sie auch vielleicht einfach anders loswerden können.
Vielleicht war das einfach nicht so leicht. Ne? Vielleicht hatte sie Angst, da irgendwie erwischt zu werden und hat das dann das Problem quasi verschoben. Hat gedacht, wenn es erstmal gelagert ist, dann kann ich mich immer noch darum kümmern. Vielleicht war es auch irgendwie sowas wie eine seltsame Form der Reue, dann die Kinder doch bei sich haben zu wollen. Da kann man nur drüber spekulieren, genauso wie über die Hintergründe der Tode der Kinder und warum sie zu Tode gekommen sind. Flo hatte es erwähnt. Beziehungsweise es war, glaube ich, im Kollegengespräch, was eingespielt wurde, ein Thema, dass sie offensichtlich diese Kinder so als tote, graue Masse wahrgenommen hat. Das hat sie dann auch vor Gericht wohl so ausgesagt, dass die aus ihrer Wahrnehmung heraus tot waren und sie quasi nichts getan hat. Die gerichtsmedizinische Untersuchung wird aber zutage fördern, dass die Kinder sehr wohl lebendig auf die Welt gekommen sind. Eine Todesursache lässt sich allerdings nicht mehr rekonstruieren. Also Gewalt, stumpfe Gewalt kann man ausschließen. Die kleinen Körper sind unversehrt, aber ja, Dinge wie Ersticken, vielleicht sogar Erfrieren im Kontext dieser Tiefkühltruhe, das kann man nicht ausschließen. Höchstwahrscheinlich war es eher ein Tod durch Unterlassung, also ein sich selbst überlassen bis in den Tod.
Was auch maximal grausam ist, denn was ein Säugling, was ein Baby braucht, wenn es auf die Welt kommt, ist einfach Wärme, Körperwärme, idealerweise von der Mutter. Und wenn das unterlassen wird, dann ist es, ich glaube, nicht nachvollziehbar, was das für so einen Menschen bedeutet. Denn man darf nicht vergessen, was das für ein Schockzustand für ein Baby ist, wenn es auf die Welt kommt. Umhüllt von dieser Wärme im Körper, der maximalen Versorgung, des Schutzes des Mutterbauches, dann freigelassen zu werden in diese Welt und dann komplett in dieser Kälte oder dieser Hilflosigkeit ausgeliefert zu sein. Denn wir haben schon mal drüber gesprochen, im Gegensatz zu anderen Säugetieren ist der Mensch darauf angewiesen, versorgt zu werden, weil der Mensch erstmal lange Zeit nichts kann. Das ist, wie gesagt, bei anderen Vierbeinern zum Beispiel ist es anders. Da können sie relativ schnell direkt laufen. Und gerade deswegen finde ich halt diese Form der Tötung, wenn das jetzt juristisch der richtige Begriff sein sollte, sehr, sehr grausam.
Und es hätte eben noch Alternativen gegeben, ne, die halt Tara da hätte anwenden können. Es gibt Babyklappen, es gibt den Notarzt, den man hätte rufen können. Und ich glaube, wenn sie das gemacht hätte, hätte sie ja wahrscheinlich juristisch gar nicht zu befürchten gehabt. Ich bin mir nicht komplett sicher, aber das wäre ja alles denkbar gewesen.
Nee, hätte sie nicht. Und ich denke, das Problem ist, dass wir hier zwar von einer, wie soll ich sagen, von einer akademisch gut ausgebildeten Person sprechen, die aber in lebenspraktischen Dingen einfach kein Konzept hatte, weil ihr immer alles abgenommen wurde. Und sie konnte sich mit diesem Problem eben nicht an ihre Mutter wenden, die sonst alles geregelt hat. Und dann fehlten ihr einfach Problemlösungsansätze und das war vermutlich alles, was ihr eingefallen ist.
Aber man soll es ja, Entschuldigung, dass ich dich da an dieser Stelle unterbreche, aber kaum glauben, dass ein Mensch über 30 mit all dieser Lebenserfahrung ein Studium absolviert zu haben, jetzt in der Promotion zu sein, also blitzgescheit zu sein, intelligent zu sein, dann nicht in der Lage zu sein, wirklich vielleicht auch mal zu recherchieren, mal kurz Internet zu bedienen und zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Daher glaube ich, dass das meinte ich eben, dass dieses Einfrieren des Säuglings, hoffentlich nicht mehr lebendig, in Klammern, dass das irgendwie auch ein psychologisches Symptom für ihre allgemeine psychische Verfassung im Prinzip gewesen ist.
Man muss ja wirklich anmerken, dass da viel zusammenkommt. Ne? On-off-Beziehung, wie gesagt, die Suchtproblematik. Es wird spekuliert, dass sie vielleicht auch befürchtet hat, dass die Kinder durch diese Suchtproblematik mit irgendwelchen Behinderungen auf die Welt gekommen sein könnten. Dann diese sogenannte dependente Persönlichkeitsstörung der Mutter gegenüber, also die pure Abhängigkeit von den Entscheidungen, also quasi das Leben geprägt mit wirklich minimaler Eigenständigkeit. Das alles überfordert dann natürlich, und da passen Kinder in dieses Konzept natürlich gar nicht rein, zumal, wie gesagt, die Beziehung auch gerade getrennt war. Hm. 11 Monate bei dem ersten Kind, keine Ahnung, was für eine Phase man da gesteckt hat. Aber Flo, was mich besonders interessiert, ich habe durch die Berichterstattung hier ein Bild bekommen von einer Frau, die sehr intelligent ist. Sie wird als durchaus attraktiv beschrieben, als elegant, familiär gut eingebettet, sympathisch, große Leidenschaft für Fußball und Sport, speziell Joggen. Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr oberflächliches Bild, was ich da durch die Medien gewonnen habe. Du hast sie gesehen. Was hast du für einen Eindruck im Gerichtssaal bekommen?
Ich habe vor allem einen Eindruck von einer sehr, sehr traurigen Frau gewonnen, die wirklich immer mal wieder auch in Tränen ausgebrochen ist. Beim Urteilsspruch am Ende auch komplett zusammengebrochen ist, wo man gemerkt hat, auch wahrscheinlich durch den Entzug dann während des Gefängnisaufenthalts, dass sie irgendwie auch wieder zu sich zurückgefunden hat und auch wieder in die Emotionen reingefunden hat, dass ihr dann vieles, vieles klar geworden ist. Und ich habe einfach einen Mensch gesehen, der sich nach und nach dem bewusst geworden ist, was er denn da angestellt hat. Und ich glaube, dass sie das davor nicht wirklich wusste, bis zu der Verhandlung. Und ich glaube, das war dann auch im Endeffekt das, was die Verteidigung immer wieder gesagt hat, dass jetzt für sie wichtig ist, dass sie Therapie macht und das aufarbeitet, was da für sie passiert ist. Das ist natürlich jetzt, was das Strafmaß angeht, nicht so richtig ausschlaggebend, wie es ihr geht, aber du hast mir ja gefragt, wie so mein Eindruck war, und das war halt einer höchst traurigen Person, ja.
Man kann sich das auch sehr gut vorstellen, denn bei vielen Frauen ist es so, gerade bei denen, die vielleicht erstmal eine berufliche Karriere einschlagen und nicht so dieses tradierte, klassische Frauenbild leben und einfach Teil des Berufslebens sind, irgendwann so um 30 herum stellt sich die Frage, möchte ich Kinder oder nicht haben? Aber möchte ich keine Kinder haben? Und dieser Zug ist ja für sie wahrscheinlich abgefahren. Ich glaube, dass sie möglicherweise, so würde ich jetzt vermuten anhand der Informationen, die wir jetzt hier haben, dass sie in so einem Tunnelblick war, dass sie wirklich sehr karriereorientiert war, vielleicht auch sehr stark fremdgesteuert. Und in dem Moment, wie sie dann eben, wie du gerade sagtest, Flo, wieder klargekommen ist, bei sich gewesen ist sozusagen, durch den Entzug, durch die Inhaftierung etc., dann erst verstanden hat, was das eigentlich bedeutet. Das ist ein Kontrast zweier Werte. Nämlich Karriere versus Menschsein.
Und dann auch dieses Schuldbewusstsein. Sie hat ja auch dann irgendwann mal gesagt, dass mein Elternhaus zum Tatort geworden ist. Das macht ihr sehr, sehr zu schaffen. Ne? Und das kann man sich ja auch vorstellen. Und was sie da ja auch ihren Angehörigen mit angetan hat.
Ich habe da zwei Gedanken zu. Genau, das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Das habe ich auch gelesen. Dieses, ja, mein Elternhaus ist zum Tatort geworden. Was ja auch, wie gesagt, ein spezieller Ort für sie war. Und auch ein Ort, wo eben nicht ihre Regeln galten und deswegen es vielleicht umso schlimmer war, dass es zum Tatort wurde. Daniel hat gesagt, Frauen um die 30 stehen dann irgendwann vor der Entscheidung, Kinder oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie diese Entscheidung hatte oder ob das nicht auch klar war, dass sie sowieso Familie gründet, eben weil es so erwartet wurde von ihr und vielleicht auch das ein Grund war, der eine Rolle gespielt hat. Ja, das ist alles in allem ein absolut trauriger Fall. Zu Flo's Perspektive, eine tief traurige Frau, fällt mir einfach noch ein, dass ich denke, dass sie auch durch diese Haftzeit, Untersuchungshaft, Trennung von den Eltern, wahrscheinlich auch therapeutische Aufarbeitung, Befragung, dass sie da vielleicht zum ersten Mal sowas wie eine eigene Perspektive entwickelt hat, weil ihre Sichtweisen das erste Mal nicht vorgegeben wurden, sondern sie gezwungen war, eine eigene Meinung, einen eigenen Blickwinkel zu entwickeln und deswegen vor Gericht dann auch diese Realisation erst kam, was überhaupt geschehen ist.
Ganz genau so ist es. Und ich finde, ohne jetzt irgendeinen Schuldzuspruch oder an dieser Stelle leisten zu wollen, ich finde, eine Kritik, die jetzt hier wirklich passt, das ist eine Gesellschaftskritik. Denn ganz offensichtlich glaube ich, dass sie durch diesen Karrieretunnel, in dem sie sich befand, vielleicht auch ihren tiefen Wunsch, ein Kind zu haben oder irgendwann eine Familie zu gründen, gar nicht mehr realisiert hatte. Sprich, das Timing hat nicht gepasst. Bedeutet im Umkehrschluss für mich, was bedeutet das denn für die Gesellschaft, wenn wir im Prinzip immer erst Karriere abschließen müssen? Gerade als Frau ist es ja nochmal ein anderes Kaliber, um dann vielleicht eine Familienplanung eingehen zu können.
Wie gesagt, wir werden letzten Endes nie erfahren, was hier letzten Endes passiert ist. Wir wissen, die Kinder sind lebendig zur Welt gekommen, die wären vermutlich auch lebensfähig gewesen. Häufigster Grund für Säuglingsmorde ist die sogenannte altruistische Kindstötung. Also ein Elternteil, meistens die Mutter, tötet einen Säugling, um ihm vor tatsächlichem oder eingebildeten Unheil zu bewahren. Und ich kann mir vorstellen, dass wir davon hier auch sprechen. Also sowas wie Rache gegen den Ex-Partner spielt beispielsweise auch eine Rolle. Man spricht davon ungefähr 2% der Fälle an Säuglingstötungen. Da werden Kinder getötet, um sich an den Partner gezielt zu rächen. Aber circa 56% sind eben diese altruistischen Kindstötungen, wo man einfach denkt, man tut etwas Gutes für das Kind, weil das Leben Schlechtes bereithalten würde. Und ich glaube, in diesem Kontext bewegen wir uns. Und ich glaube, das hat das Gericht auch gewürdigt, denn das Strafmaß dürfte jetzt einige Leute ins Kopfschütteln bringen. Da hatten wir im Vorfeld der Aufnahme auch kurz drüber gesprochen. 3 Jahre und 8 Monate wegen Totschlag, 2 tote Kinder. Das wirkt jetzt erstmal sehr wenig, aber ich denke, dass da auch einfach eine Rolle gespielt hat, dass das Gericht diese Gesamtumstände gewürdigt hat, die ja permanent bröckelnde Beziehung, die Sucht, diese familiäre Druck, der auf ihr lastete und eben dieses Gesamtkonzept gesehen hat.
Wir können ja mal vielleicht reinhören. Wir hatten auch von Radio Siegen eine Umfrage gemacht, wie dieses Urteil dann so draußen angekommen ist. Ganz kurz nur.
Zu wenig.
Man kann nicht einfach sich Kinder entledigen.
Viel zu wenig. 15 Jahre wäre angemessen.
Ja, jetzt hören wir hier natürlich den typischen Siegerländer daraus. Ne?
Ja.
Das ist natürlich jetzt so hopp oder top und ich finde es so wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Wenn ich jetzt die Fakten nur auf dem Tisch hätte, was die Frau gemacht hat, dann wäre ich auch bei einem höheren Strafmaß. Aber wenn man ja das so ein bisschen mitbekommen hat, auch bei Gericht, da hat man wirklich, wirklich diese Reue gespürt. Und das ist natürlich strafmindernd und die Umstände, die du gerade benannt hast, dieses ferngesteuerte oder auch dieses Karrierebewusstsein der Eltern, die ihr gesagt haben, du musst Leistung bringen. Ja, ich glaube, ob es jetzt ein gerechtes Urteil ist, das muss jeder irgendwie für sich selbst, mit sich selbst ausmachen. Ich glaube, es ist okay.
Wie war es denn von der Urteilsbegründung seitens des Gerichts? Was haben die da gesagt? Waren das genau diese Gründe, die wir jetzt hier auch besprochen haben?
Genau, also man ist zweifellos am Ende davon ausgegangen seitens des Gerichts, dass die Kinder gelebt haben und dass es dann wohl eine Tötung durch Unterlassung gewesen ist. Und strafmildernd waren dann die Dinge, die Fabian eben angeführt hat. Ne?
Ja. Ja, wie wir schon auch auf dem Podcast gesagt haben, wir sind beide keine Juristen und es ist immer schwer, solche Urteile dann von außen als Nicht-Fachmann zu bewerten. Klar, der Mensch in einem sagt einem vielleicht, dass das ein sehr niedriges Urteil ist, aber es bringt nichts, darüber zu spekulieren. Es bringt auch nichts, irgendwelche Querverweise zu anderen Straftaten und anderen Urteilen anzustellen, weil jeder Fall einfach ein individueller Vorgang ist und menschliche Schicksale dahinter stehen, die man von außen schwer beurteilen kann. Ich denke, so wie du jetzt auch den Auftritt der jungen Frau vor Gericht geschildert hast und wie ja das Bild, das sich in meinem Kopf ergibt von dieser ganzen Gesamtsituation, denke ich tatsächlich auch, dass sie mit den Umständen an sich schon sehr bestraft ist und dass diese 3 Jahre und 8 Monate, auch wenn es wenig klingt, wahrscheinlich ein angemessenes Strafmaß sind. Ja.
Ich wollte es auch gerade sagen, sie wird ja mittlerweile frei sein. Die Zeit ist längst verstrichen und ich denke, mit diesem Ballast zu leben, das ist, glaube ich, auch schon Strafe genug.
Das glaube ich auch. Ich habe auch im Vorfeld der Podcast-Aufnahme habe ich an den damaligen Anwalt Daniel Nierenz habe ich eine Anfrage gestellt, wie es der Frau aktuell geht. Gab es bislang noch keine Rückmeldung zu. Falls da jetzt im Nachhinein noch was kommen sollte, können wir das ja gerne noch an die Folge anhängen. Vielleicht kommt da noch was. Wenn nicht, dann ist auch okay.
Vielleicht meldet er sich nochmal. Wir wissen es nicht. Unterm Strich kann ich auch total gut verstehen, wenn er es nicht tun würde. Denn bei dieser vermeintlich geringen Strafe darf man nicht vergessen, dass sie ja dann doch ihr Leben lang bestraft bleibt aufgrund dieses Trauma. Und ich denke eben nicht, dass man sowas vielleicht auch vernachlässigen sollte, wenn man so ein Urteil nochmal versucht zu beurteilen.
Ja, definitiv nicht. Und ich kann auch voll und ganz verstehen, dass sie wahrscheinlich mit dieser Tat einfach auch nicht mehr konfrontiert werden möchte, denn sie wird da einiges an Aufarbeitung für sich geleistet haben müssen, allein schon in diesen 3 Jahren und 8 Monaten. Das ist ja auch irgendwie Teil von Haftstrafe, dass man auch damit konfrontiert wird. Da werden Therapien stattgefunden haben. Ja, ich möchte auch nicht tatsächlich in ihren Kopf gucken, was da alles stattgefunden hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind uns alle einig, dass so ein Verbrechen an einem Säugling mit das Schlimmste ist, das man sich vorstellen kann. Und haben alle so einen natürlichen Beschützerinstinkt in uns, der automatisch ausgelöst wird. Auf der anderen Seite sprechen wir ganz häufig über das Thema Resozialisierung. Und wenn man jetzt diesen Gesamtkontext der Tat betrachtet und auch ihre Vita möglicherweise in Blick zieht, dann denke ich, ist vielleicht hier gerade eine kurze Haftstrafe vielleicht der Schlüssel dafür gewesen, dass sie nochmal Fuß fassen kann.
Ich denke, es ist auf jeden Fall keine Person, wo man sagen würde, da gibt es keine Zukunft für sie, ne? Sondern ich glaube, das Gericht hat auch erkannt, dass wenn die Frau sich mal etwas länger mit sich selbst beschäftigt, Fabian hat es angesprochen, die Therapie, die wird stattgefunden haben, dass sie dann halt doch irgendwie eine relativ gute Sozialprognose hat. Und darum geht es ja auch in unserem Rechtssystem, ne? Nicht, dass man die Leute nur wegsperrt, sondern dass man sie im besten Fall auch wieder so hinkriegt, dass sie wieder Teil der Gesellschaft werden können.
Genau.
Resozialisierung heißt in diesem Fall für mich auch einfach das Entwickeln einer eigenen Persönlichkeit und das Ausprägen eines eigenen Willens. Und ich hoffe sehr für die Dame, über die wir heute gesprochen haben, dass sie es geschafft hat, in dieser Zeit sich neu zu erfinden und fernab des Einflusses des Elternhauses eine eigenständige Persönlichkeit zu werden. Nicht nur jetzt diese Tat zu verarbeiten, sondern auch einfach als Person daran zu wachsen, was geschehen ist und endlich selbstbestimmt sein zu können. Leider war dafür offensichtlich vonnöten, dass eine solche Katastrophe entstanden ist, dass zwei junge Leben sehr, sehr früh beendet wurden. Aber ihr Leben war ja geprägt von Extremen. Also diese extreme elterliche Fürsorge, dieses Anspruchsdenken, diese Kontrolle der Mutter primär offensichtlich. Und auch die Phase kurz vor ihrer Inhaftierung war von Extremen geprägt. Diese Sucht, in der sie steckte. Und als Antwort auf diese Sucht, daher auch die Trennung von ihrem Freund, hatte sie vorgesehen, eigentlich in ein Kloster zu ziehen, irgendein abgeschiedenes Kloster im Wald, um da zu sich zu finden, spirituell zu wachsen. Also eine extreme Antwort auf eine extreme Lebenssituation. All diese Dinge in ihrem Leben waren extreme und ich wünsche ihr, dass sie davon wegkommt und irgendwie so ein normales Leben in Anführungsstrichen führen kann künftig, trotz dem, was passiert ist.
Auf jeden Fall. Innere Zwänge und Konflikte, Rollenkonflikte vielleicht auch, die hier eine Rolle spielen, sind von außen total schwer zu bewerten. Ich denke, dass wir gleichzeitig aber auch an ihren Ex-Freund denken müssen und auch an die Eltern, für die das definitiv auch ein sehr traumatisches Erlebnis gewesen ist. Du hast das ja eben auch beschrieben, wie dann die Babyleiche aus dem Gefrierschrank herausgeholt wurde. Ich denke, all das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die gesamte Familie jetzt auch damit zu kämpfen hat und vielleicht auch bis heute zu kämpfen hat.
Ja, die kann man ja auch nur wünschen, dass sie das erkannt haben und dann selber auch eine Therapie gemacht haben. Ne? Also das wäre, glaube ich, schon wichtig ja. An der Stelle, ne? Das zu verarbeiten, wenn das überhaupt geht. Klar, da wird immer was bleiben, aber trotz alledem wichtig schon, das Ganze aufzuarbeiten.
Mhm. Gleichzeitig finde ich diesen Punkt der Prävention auch total wichtig. Also wenn es da draußen jemanden gibt, der oder die, man weiß ja nie, wie die Konstellationen jeweils sind, sich selbst in so einer Rolle befindet und in so einer Konfliktsituation, wo man nicht weiß, wohin mit sich oder wie komme ich hier raus. Es gibt zum Glück viele Hilfestellen, es gibt viele Möglichkeiten, sich an jemanden zu wenden. Und selbst wenn man sie im direkten Umkreis, im Freundeskreis, Familienkreis oder sowas nicht vorfindet, gibt es genügend Hilfe-Hotlines auch, die man wählen kann, um eben da eine professionelle Unterstützung und Beratung zu bekommen. Und dazu können wir hier an dieser Stelle eigentlich auch nur einladen.
Ja, also die positiven Auswirkungen von der verbesserten Beratungssituation und natürlich auch von der allgemein stabilen Situation in Deutschland lässt sich allein auch daran ablesen, dass wir vor 100 Jahren noch circa 1000 Säuglingstötungen pro Jahr gesehen haben und jetzt, wie gesagt, zu 30. Da lässt sich ja auch ablesen, dass gesellschaftlich unheimlich viel passiert. Es ist natürlich tragisch, dass es immer noch 30 Mütter pro Jahr gibt, in Anführungsstrichen im Schnitt, die keinen anderen Ausweg für sich oder für ihr Kind sehen, als diesen Schritt zu gehen. Aber ich denke, ganz eliminieren kann man solche Phänomene niemals.
Auf jeden Fall, das stimmt wohl. Gleichzeitig bleibt bei mir an dieser Stelle auch diese Gesellschaftskritik. Ich finde es höchst traurig, dass Menschen vor so einer Bredouille überhaupt erst stehen und nicht genau wissen, wie sie sich verhalten sollen, um irgendwie zwei Wünschen gleichzeitig gerecht zu werden vielleicht. Also wir können jetzt hier an dieser Stelle natürlich nur unterstellen, dass das vielleicht Gedanken sind, die sie getrieben haben. Aber unterm Strich glaube ich, finden sich viele Menschen in so einem Zwiespalt zumindest wieder, die das jetzt hier vielleicht hören. Und das finde ich einfach sehr schade. Das ist leider auch bezeichnend für unsere heutige Gesellschaft, dass man immer weniger Platz hat, um einfach Mensch zu sein.
Ja, dass man auf, vor allem auch aufeinander achtet. Ne? Fabian hat ja erzählt, dass dann auch auf der Arbeit, auf dem Arbeitsplatz das offensichtlich ja nicht irgendwie bekannt war. Das heißt auch, dass sie da auch niemanden hatte, der, wo man sich anvertrauen konnte. Und deswegen ist es halt auch wichtig, ich finde es total wichtig auf dem Arbeitsplatz, dass man halt auch irgendwie eine Vertrauensperson hat, ne? Und dass man halt gegenseitig aufeinander achtet. Auch mal sagt, hier, hör mal, ist irgendwas, du bist irgendwie komisch in letzter Zeit oder mir fällt auf, du bist nicht so gut drauf. Und dass das halt nicht in so Floskeln verkommt wie, na, alles gut, wie geht's dir? Ne? Mhm. Sondern dass diese Floskeln auch mit Inhalt irgendwie bestückt werden, dass man miteinander ins Gespräch kommt und auch offen sagen kann, auf einer Arbeitsstelle, wo es ja auch um Leistung geht, wenn es einem nicht gut geht.
Ganz genau. Und wo es einfach echt nicht nur so ein oberflächliches Hi, how are you ist, so ungefähr, ne? Sondern viel eher wirklich, dass es einem auch wichtig ist als Arbeitgeber, als Kollege, nicht nur irgendwie so zielgetrieben zu sein und projektorientiert und weiß nicht, schieß mich tot, irgendwie wirklich nur so ganz engstirnig diese Ziele zu verfolgen, sondern einfach wirklich darauf Wert legt, wie du schon sagst, die menschliche Ressource ist mit das Wichtigste. Es geht darum, dass man einen Großteil seiner Zeit irgendwie auch an dem Arbeitsplatz verbringt. Daher sollte man dort auch, sollte man sich dort wohlfühlen und auch einen Ort haben, zu dem man, wo man vielleicht auch die Möglichkeit hat, sich auszusprechen, wenn es dafür Möglichkeiten gibt.
Und das kann man ja 1:1 in die Familie übertragen. Wie häufig ist das, wenn man sich so ein Väterverhältnisse anschaut, dass dann wirklich nur die oberflächlichen Themen angerissen werden? Da wird über Fußball gesprochen, über andere Dinge, aber vielleicht dann auch mal über den eigenen Schatten zu springen und auch mal vielleicht auch als Sohn, ne, zu sagen, hör mal, wie geht's dir eigentlich? Auch wenn dann vielleicht da Konfliktpotenziale sind, also wir reden jetzt gerade, so ein Vater, das ist jetzt nicht auf mich bezogen persönlich, aber weil ich mich da am besten reinversetzen kann, ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig. Von dieser ja eher flachen Kommunikation, wo man auch eher unbeschadet rauskommt, vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle wieder ein bisschen tiefer zu gehen.
Das ist ein voll guter Punkt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft habt ihr eure Väter mal gefragt, hey, Papa, wie geht's denn dir? Ernst gemeint. Hat man das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das nie gemacht, nicht bewusst.
Ja, ich glaube ich auch nicht. Das lag aber auch daran, dass mein Vater ja auch aus der Generation von Männern stammt, die noch große Probleme damit hatten, über Gefühle zu sprechen. Ich glaube, das einzige Mal wirklich gesagt, dass er auf mich als Sohn stolz ist, war irgendwie 3 Tage, bevor er gestorben ist, weil er wahrscheinlich wusste, dass es zu Ende geht, ne, und das einfach mal gesagt haben wollte. Und deswegen auch ein Appell an die Herren, die uns zuhören. Es ist keine Schande, im Gegenteil. Es ist wichtig und richtig, über Gefühle zu sprechen und den Menschen, die euch nahestehen, auch zu sagen, dass sie euch nahestehen und was ihr für sie empfindet. Und um den Bogen zu dem Fall zurückzuschlagen. Es ist unheimlich tragisch, dass Tara offensichtlich niemanden in ihrem Leben hatte, mit dem sie über so etwas sprechen konnte. Nicht nur am Arbeitsplatz, nicht nur familiär. Der eigene Partner war nicht diese Person, der ja eigentlich diese Person sein sollte. Und es gab offensichtlich auch keinen Freundeskreis der Gestalt, der derart tiefgründig war, dass da Probleme angesprochen werden konnten. Also diese Person, trotz all ihres Erfolgs und all ihrer Qualifikationen, ist irgendwie alleine und dennoch fremdbestimmt durchs Leben gegangen. Das ist unheimlich tragisch.
Genau. Und vielleicht nochmal ganz kurz, um auf dieses Einfrieren zurückzukommen. Ich musste direkt auch an ein Konservieren denken. Denn in dem Moment, wenn sie nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen kann, vielleicht diese 2 inneren Stimmen hat, auf der einen Seite zu sagen, ich möchte Karriere machen oder ich muss Karriere machen, weil man es von ihr verlangt, und auf der anderen Seite vielleicht auch zu spüren, hey, das ist ein Kind, das ist irgendwie mein Fleisch und Blut und so weiter, ich würde gerne Mutter sein. Das spielt sich oder spiegelt sich vielleicht auch wieder in dieser Form des Einfrierens, weil es kein Entfernen, ein Entsorgen ist, sondern ein, wie soll man sagen, Konservieren in dem Sinne, als dass der Körper erhalten bleibt.
Eben ein Nicht-Auseinandersetzen, ne?
Genau, aber auch die Möglichkeit, sich offen zu halten in all dieser Hilflosigkeit, wie man jetzt damit umgehen soll, zu sagen, okay, der Körper bleibt noch da, er ist nicht ganz weg.
Es ist, wie ich anfangs gesagt habe, vielleicht ein Bei-sich-Behalten dieser Kinder. Es ist aber auch irgendwo folgerichtig für ihren Charakter ein Aufschieben von Konfrontationen beziehungsweise von sich mit Lösungen befassen beziehungsweise ein keine Lösung parat haben eigenständig. Ne? Und das, finde ich, unterstreicht einfach nochmal in seiner Schrecklichkeit ihren Charakter.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, ihr Charakter, ich habe ihn ja ein bisschen zumindest angeschnitten kennengelernt, dann bei Gericht, wo ich eben schon mal gesagt habe, dass sie da auch wirklich teilweise in sich zusammengebrochen ist. Also ich habe da noch so ein paar Bilder, die dann immer wieder aufflackern vor Kopf. Das einmal ja, ihr Anwalt war da natürlich ein wichtiger Punkt, aber ich weiß nicht genau, in welche Konstellation es war. Es war auf jeden Fall noch jemand aus der Kanzlei, der ihr auch immer wieder zur Seite stand, der sie ein wenig betreut hat. Ich denke da vor allem immer an seine braune Lederjacke, die er vor sie gehalten hat, wenn dann die Journalistenkollegen vorher noch Bilder gemacht haben. Und das war auch so ein bisschen, glaube ich, in diesen Gerichtssituationen jemand, wo sie sich dann auch mal angelehnt hat und bei dem sie auch irgendwie ja ihre Trauer loswerden konnte an dieser Stelle. Da konnte ich mich auf jeden Fall nochmal jetzt im Nachhinein dran erinnern.
Vielleicht hat sie das auch in diesem Gerichtsprozesskontext das erste Mal erlebt, dass jemand sich tatsächlich für sie und ihre Motivation und ihre Gefühlslagen interessiert hat und gefragt hat, warum ist das so, was fühlst du dabei und nicht tu das und das und das, weil ich das von dir erwarte. Und das ist auch wieder tragisch, nicht wahr? Also es ist so schwierig von einer Frau, die solch schlimmer Taten beschuldigt wird, dann auch als Opfer zu sprechen. Aber ich habe ja anfangs gesagt, die Bewertung dieser Situation ist unheimlich schwer und wir kommen nicht da umhin, sie auch als Opfer zu sehen. Und daher eben auch nochmal meine Aussage zu dem Strafmaß, was auf den ersten Blick komisch erscheint, und es wird Hörerinnen und Hörer geben, die zu Hause brüllen, ja, 15 Jahre mindestens, hängt sie auf, keine Ahnung, gibt es bestimmt auch. Ne? Aber wenn man diese Gesamtsituation sieht, dann ist sie schon ein wirklich großes Opfer.
Definitiv. Ich meine, wie soll man sagen, diese zwei Neugeborenen, die tun mir natürlich auch unendlich leid, mir tut die Familie leid. Wir dürfen die beiden Opfer hier auf gar keinen Fall vergessen. Mhm. Die können nicht für sich selbst sprechen, wir können das nur für sie tun. Und das ist natürlich aus unserer Podcast-Perspektive hier leicht zu sagen, wer ist schuld, wer ist nicht schuld, wer ist Opfer, wer ist Täter. Unterm Strich sind das Profis, die mit ihr zusammengearbeitet haben, und das ist ein professionelles gerichtliches Ergebnis, was definitiv legitim sein wird. Von daher können wir nur darauf vertrauen, dass es die richtige Entscheidung war des Gerichts, und hoffen, dass all diejenigen, die da draußen vielleicht ähnliche Situationen erleben oder Ängste in sich haben, wirklich auch Hilfe aufsuchen.
Der Fall ging auf jeden Fall extrem an die Nieren. Der wird mich im Nachhinein beschäftigen auf der Zugfahrt nach Hause, aber es ist auf jeden Fall schön, dass wir darüber sprechen konnten. Ich fand es auch schön, zu was für Meinungen und Einblicken wir gekommen sind. Und ich fand es extrem schön, dass Flo das Ganze, wie gesagt, so ein bisschen mit Leben füllen konnte aus seinem Erinnerungsschatz, aus dieser Zeit vor Gericht, die sicherlich auch ja irgendwie beeindruckend war, so gerade in deinem damaligen Alter und mit deinem nicht vorhandenen Erfahrungsschatz.
Das ist definitiv so. Also man muss schon wirklich tief graben, um da wieder ein bisschen ranzukommen. Aber generell ist halt Gericht so eine eigene Welt, ne, die man dann auch gerade so, ich war da frisch aus dem Praktikum, war da gerade freier Mitarbeiter, und dann erlebt man das. Auch die Gleichzeitigkeit der Dinge. Man muss sich ja vorstellen, irgendwie Juli 2014 war erstmal hier Fußball-Weltmeisterschaft, Deutschland wird Weltmeister. Draußen war es warm und den Monat später war es immer noch warm, und dann gehst du dann halt aus so einer Wärme in so eine Kälte rein, ne? In so einen Gerichtssaal. Komplett andere Welt. Wo wirklich einfach Schicksale sich da ereignet haben, wo Familien zusammenbrechen und man ist auf einmal in dieser Welt drin, die einfach eine ganz eigene ist, wo du allein schon, wenn du reinkommst, du wirst da kontrolliert, ne, auch als Medienberichterstatter ein bisschen weniger als der Otto Normalbürger, und gehst dann halt rein und kriegst dann halt von so einem Schicksal mit. Und vielleicht da auch nochmal gesagt, Gerichtsverhandlungen, gerade die am Landgericht, die sind ja öffentlich, kann sich jeder anschauen, wie er mag. Die sind häufig vormittags, also für die Berufstätigen ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich kann sich das jeder anschauen. Es ist nicht Barbara Salesch, es ist ganz anders, und ich würde jedem mal empfehlen, sich sowas anzuschauen. Und man kriegt einfach eine ganz andere Perspektive auf die Dinge. Und gerade bei so einer Täterin, über die wir heute gesprochen haben, auch nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür.
Ich glaub dir das. Ich habe das selbst noch nie gemacht, obwohl ich auch weiß, dass diese Gerichtsverhandlungen eben auch öffentlich sind, dass man als Erwachsener da einen freien Zugang hat und daran teilnehmen kann. Was du eben zu Beginn gesagt hast, diese Achterbahnfahrt der Gefühle, gerade irgendwie im Hochsommer, das ist, finde ich auch, ich stelle es mir ultra krass vor. Ihr als Journalisten erlebt sowas tagtäglich, aber ihr müsst ja dann auch permanent zwischen den verschiedenen Meldungen und Situationen hin und her springen und euch dementsprechend drauf einstellen, und das vernünftig auch nach draußen kommunizieren, ist sicherlich nicht ganz leicht.
Nee, das ist nicht leicht. Das da verlangt natürlich erstmal Empathie. Und dann ist man halt gerade, ich moderiere ja auch ganz viel und dann hat man halt schlimme Meldungen, ob es jetzt Corona war, ob es jetzt der Ukraine-Krieg aktuell ist. Und dann aber auch, was die Leute wollen, nicht den ganzen Tag nur schlechte Meldungen haben. Dann geht's nach zwei Liedern schon wieder weiter mit einem netten, fröhlichen Thema. Und das ist dann halt auch die Kurve, die man morgens beschreitet. Und deswegen, auch wenn es körperlich jetzt nicht der anstrengendste Job ist, man ist danach fertig.
Ich glaub's ja, glaube ich.
Ja, das glaube ich dir absolut auch. Das haben wir ja manchmal auch, wenn wir nach so einer Podcast-Aufnahme, wir sprechen immer nachher und vorher noch ein bisschen, aber wenn wir Fälle haben, die sehr an die Substanz gehen, dann sind wir danach auch fix und fertig. Ne? Das ist einfach dieses Beschäftigen und sich hineinversetzen in schlimme Dinge. Wir haben Gott sei Dank den Luxus, in Anführungsstrichen, dass wir nicht diesen abrupten Wechsel haben, den du gerade beschrieben hast, dass man von Kriegsmeldungen, Gräueltaten, was weiß ich, dann auf einmal wieder zu irgendwas Glücklichem kommen muss. Mhm. Um eben den Zuhörer auch mal aus dieser Dunkelheit rauszuholen. Das ist dann bei uns alles etwas flüssiger, Gott sei Dank. Und die Emotionen sind nicht so im rapiden Wechsel.
An dieser Stelle würde ich sagen, können wir uns fürs Zuhören bedanken. Flo, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das war auf jeden Fall mega. Du hast, wie Fabian schon sagte, diese Folge total wertvoll angereichert durch deine Erfahrungen, durch die Einspieler, die du mitgebracht hast. Und komm sehr gerne wieder, wenn es passt. Also
sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich weiß auch persönlich, gerade bei so Podcast-Duos ist es schwierig, wenn jemand dazukommt. Dass dann Leute sagen, ja, aber es ist jetzt nicht mein gewohntes Umfeld. Meine beiden Hosts sind da. Und deswegen alle, die jetzt noch dabei sind, vielen Dank, dass das okay für euch war, dass ich heute mal mit dabei sein durfte. Mir hat es auf jeden Fall ganz viel Spaß in Anführungsstrichen gemacht, aber ich fand es ein gutes Gespräch. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Ja, danke, dass du da warst. Also ich kann mich der Daniel nur anschließen, es hat riesen Spaß gemacht und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das ja, dass wir öfter mal Gäste haben, die werden das auch wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Und ja, schön auch mal mit einem echten Profi nochmal gearbeitet zu haben, nachdem wir bei Mike bei Licht ins Dunkel zu Gast waren. Auch ein bisschen natürlich für unsere Aufregungslage ein bisschen was anderes. Also ich war aufgeregter als von der normalen Aufnahme, weil ich dachte, ich teile mir jetzt hier das Mikrofon mit jemandem, der es beruflich macht.
Ja.
Aber cool, es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du da warst. Dann sind wir raus, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschö.
Ciao.